So, und jetzt, nachdem wir mit Louis eben auf Englisch gestartet sind, geht der nächste Vortrag jetzt über neue verbindende Erzählungen einer Wasserbewegung vom Klimakollektiv. Timo und Alex sind da, die haben diese Konferenz auch mitorganisiert und die werden jetzt die nächste Zeit mit euch gestalten und haben mir versprochen, dass sie einen witzigen und sehr lebendigen Vortrag halten werden. Ich freue mich total darauf. Gebt mal einen großen Applaus für Timo und Alex.
Okay, also ich weiß gar nicht, einen Biber haben wir glaube ich nicht dabei, aber dafür gibt's gibt's Tierbilder? Ich glaube nicht. Okay, genau, wir fangen direkt an. Vielleicht kennen manche Menschen dieses Bild oder die Geschichte dieses Momentes. Das ist fast genau vor 10 Jahren, im August vor 10 Jahren, das war der Auftakt, der erste Morgen der ersten Ende-Gelände-Aktion 2000, ich versuche langsamer zu reden, im August 2015 am Tagebau Garzweiler, da sind mehrere Aktionsfinger aus Lützerath damals auch losgezogen und haben das allererste Mal diesen Tagebau mit 1400 Menschen lahmgelegt. Ich sage das nicht wegen lauter Schwermut oder die großen Momente von früher, sondern und auch nicht, weil wir das jetzt wieder reproduzieren müssen für die Wasserbewegung, sondern weil das ein Moment war, wo wir es geschafft haben, die Antikohle- und die Klimabewegung groß zu machen, powerful zu machen, aber auch diese Erzählungen, die Gegenerzählungen, dass Kohle wichtig ist, dass wir die Klimakrise nicht stoppen können, dies, das, dem etwas entgegenzusetzen, Gegenerzählung zu erzählen. Genau, was vielleicht wichtig ist, damals und bis heute ging es ganz viel um diese Erzählung von, wir müssen die 1,5 Grad Grenze einhalten, wir müssen den Kohleabbau stoppen, die Bagger stoppen, die Klimakrise stoppen, was damals noch keine Rolle gespielt hat. Für unsere Proteste dort war das Wasser. Obwohl diese Tagebaue, wie wir gestern auch von Annika Jörres gehört haben, bei der Lesung mit, also im deutschsprachigen Raum, einer der größten Wasserschlucker sind und dort die Wasserkreisläufe massiv zerstört werden. Was passiert in den nächsten 20 Minuten? Schon mal ein Spoiler, wir haben jetzt nicht, und das ist auch nicht unsere Idee von, wie wir als Bewegungen, Debatten führen oder Ideen austauschen. Wir haben nicht die Idee, was wir jetzt erzählen sollten, was die große Story ist für eine Wasserbewegung. Wir haben verschiedene Vorschläge und Impulse, die ihr auch in diesen shady Wasserheften findet, die wir die letzten 2 Jahre veröffentlicht haben. Die findet ihr auch oben auf den Infotischen gegen Spende. Und genau, vielleicht zu uns. Ich bin Alex. Ich habe die letzten Jahre sehr viel mit Alle Dörfer bleiben im Rheinland und auch mit Lützerath hier in der Region gekämpft.
Ja, ich bin Timo. Ich war auch, also die Bewegung im Rheinland war für mich auch prägend und wir waren halt über Klimacamps, Ende Gelände und so weiter und so fort. Ja, das waren für mich, das sind, ist einfach unser Hintergrund, wo wir organisieren und was uns einfach.
Gut, ich liebe Geschichten und deswegen fange ich jetzt mal so an zu entdecken, wo liegen eigentlich gute Geschichten für eine Wasserbewegung. Wir sind ja hier im Rheinland, am Rhein und ich weiß nicht, wo ihr lebt, wie es euch geht. Für uns ist auf jeden Fall viel erfahrbarer geworden, was die Wasserkrise, die vor allem durch die Landnutzung, wie wir mit Land umgehen, wie wir mit Gewässern umgehen, aber auch durch die Klimafolgen, wie die sich verschärft. Und es gibt diese Hungersteine, die seht ihr hier. Da steht 1959 drauf und dann ist so 2022 eingraviert. Die kommen nur zutage, wenn sehr, sehr, sehr wenig Wasser im Rhein ist. Und die sind sozusagen eine Geschichte am Rhein, die erzählt, wie sich die Situation mit dem Wasser verschlechtert und wie viel häufiger und wie viel extremer Dürren zu finden sind. Und auch genau die Frage der Bodentrockenheit damit verbunden ist.
Ja, das hier, die Wasserkrise ist schon da, die Flut. Das, was ihr links seht, ist der Niederschlag während der Ahrtal-Flut oder auch Erftstadt und so weiter und so fort. Und zuerst denkt man, ja, ist die Klimakrise, weil, klar, das Klima erhitzt sich, mehr Wasser kann in der Atmosphäre gespeichert werden und kommt runter. Aber die Hidden Story dahinter ist auch Landnutzungskonflikte. Also letztendlich ist das auch ein Ergebnis von Versiegelung, Abholzung und Erhitzung der Landoberfläche, was unter anderem dazu führt, dass auf kleineren Flächen sehr viel Wasser runterkommt und gleichzeitig die Flächen das Wasser gar nicht aufnehmen kann. Und dann in diesem Mix entstehen dann halt einfach solche katastrophalen Fluten. Ja, Landwirtschaft. Jetzt hier ganz links, das ist Hafer, den ich hier vor 2 Kilometer von hier angebaut habe. Das ist altes Saatgut, einfach nur Saatgutvermehrung. Das ist so eine Hocke da. Und da stand eigentlich so ein ganzes Feld davon voll. Und rechts davon, das, so sieht das denn nach so einem Sturm aus, alles platt. Und warum habe ich das hier gebracht? Also ich glaube, wenn ich jetzt meine Beziehung zu Wasser, Wetter und Klima darüber nachdenke, hat sich das massiv verändert, seitdem ich mehr mit Landwirtschaft zu tun habe. Deswegen muss ich gleich kein Bauer sein, aber zum Beispiel Mitarbeit in der Landwirtschaft, in der Solawi zum Beispiel, das hat meine Wahrnehmung über Trockenheit, wie häufig regnet es und so weiter. Und also es hat meine Beziehung komplett verändert. Und also rechts, links, so sah das ganze Feld voll mit Hocken aus. Rechts dann, als der Sturm war. Und das sind noch andere Teile von dem Solawi-Acker, wo denn so ein Sturmböe einfach so durchgegangen ist. Und ja, da spürt man dann einfach in den Knochen, was da los ist. Ja, letztendlich, also community-basierte Regenerationsbewegung oder ja, Wasserretentionsbewegung. Weltweit gibt es eigentlich Initiativen, die über andere Landwirtschaft nachdenken, die mit traditionellen Methoden community-basiert versuchen, was auch Luis vorhin mit Natural Flood Management als Stichwort gesagt hat, die gucken, Sound, ui, wo ist besser, ist okay, pieps oder, ja, also ganz links, das ist in der Slowakei, da haben die große Landschaftsteile mit so Mikrodämmen und mit anderen Maßnahmen sozusagen den Wasserhaushalt wieder normalisiert. Gleichzeitig ist es, das Interessante an diesen Methoden ist, die wirken halt gegen Flut und gegen Dürre. Natürlich immer nur bis zu einem gewissen Grad, aber das ist oben rechts, das ist in Burkina Faso, das ist ein Mensch, der mit traditionellen Methoden ja, entwickelt hat, um ja, die Dürre zurückzudrängen. Mit, ganz unten ist links, es gibt ganz viele verschiedene Initiativen auch in Indien, das ist das Flussparlament in einer Region, wo sie 7 Flüsse wieder, die alle trocken gefallen waren, mit natürlichen Methoden wieder zum, ja, zum Fließen gebracht haben. Und das zeigt halt einfach, so, wie wir das Land nutzen, wie wir das in Gemeinschaft nutzen, wie wir darüber verfügen, kann ganz positiv, kann sich auch auf diese, kann die Prozesse der Zerstörung auch umdrehen teilweise.
Genau, vielleicht fragt ihr euch jetzt, wo diese Reise gerade hingeht, die Geschichten oder die verschiedenen Bausteine, die wir rausgegriffen haben. Ich glaube, es ist wichtig, so zu gucken, was ist unsere eigene Geschichte und Beziehung zu Wasser, was ist eine gemeinsame Basis, um dann zu schauen, wie können wir auch uns verbinden mit einer Geschichte oder einer Strategie, die größer ist, um da eine Kraft zu entwickeln. Deswegen haben wir so verschiedene Bausteine, verschiedene Teile unserer Geschichte herausgegriffen. Und damit machen wir jetzt kurz noch weiter, bevor wir dann ein bisschen woanders hin abbiegen. Genau, nochmal zurück zum Rhein. Wenn Menschen hier aus dem Rheinland sind, vielleicht habt ihr andere, wenn ihr so an eure Beziehungen zu Gewässern oder Flüssen, zu Wasser denkt, andere Orte oder Flüsse. Der Rhein war mal so die Lebensader, die hier lang geflossen ist und ist es in Teilen auch immer noch, aber sie hatten eine sehr starke Prägung für die Geschichte der Region, aber auch für die Menschen und die Beziehung der Menschen. Der Rhein war mal der größte Lachsfluss Europas. Hier wurden, glaube ich, im Jahr 5000 Tonnen oder mehr verschiedenster Fische geangelt und bis nach Paris exportiert. Kann man jetzt gut finden oder schlecht, aber nur um zu zeigen, welche Bedeutung der auch hatte für so die Ernährung, aber auch für so eine Vielfalt. Dieses Bild, vielleicht erkennt es jemand, das ist so der Blick nach Süden, Richtung auch Richtung Eifel, aber das ist so südlich von Bonn, am Siebengebirge, auch so ganz mythologisch umrankt. Und ihr seht hier ein Bild, was es so heute nicht mehr gibt. Das ist sozusagen der Rhein, wie er natürliche Flussbetten hatte und nicht begradigt wurde und die nicht trockengelegt wurden. Wir haben zum Kontrast nochmal ein Bild. Gestern hat, glaube ich, die Referente zur nationalen Wasserstrategie auch gesagt, das Wasser ist so ein bisschen der Spiegel unserer Gesellschaft. Daran erleben wir, was falsch läuft. Ich habe das Gefühl, da lässt sich ganz leicht eine antikapitalistische Argumentation aufbauen. Genau, ihr seht hier, ich weiß gar nicht mehr, welche Katastrophe das war, in Basel. Sandos. Genau, die Sandoswerke. Ja. Massive Verschmutzung des Rheins und eben dieser Kontrast zu zeigen, Wasser eben nicht mehr als Lebensader oder diese positive Identität und Bezugsnahme, sondern eben so eine Verschmutzung, Zerstörung und auch wie Annika Jöres gestern das bei der Lesung aufgegriffen hat, so der Rhein, die Frage, wie viel Gift wird da eigentlich reingeleitet, also vergiftetes Wasser?
Der Jan Perke von der Koordination gegen Bayer gefahren, der hat nochmal einen Bayer-Manager von früher zitiert und der hat gesagt, der Rhein ist einfach die Opferstrecke für die chemische Industrie, der muss einfach geopfert werden für die Interessen. Und das Interessante ist, dass eigentlich die Bevölkerung, es gab eigentlich immer Widerstand dagegen, das waren ganz am Anfang die Fischer und die wurden halt, je mehr es verschmutzt wurde, desto mehr wurde ihre Grundlage beraubt und dann irgendwann gab es keine Rheinfischerei mehr. Und man muss aber dazu sagen, dass alle großen Städte entlang des Rheins einen Großteil ihrer Nahrung aus diesem Fluss bezogen haben. Das müssen wir uns mal vorstellen. Aktuell kann sich keiner vorstellen, einen Fisch aus dem Rhein zu essen. Okay. So? Yes? Okay. Oh, alles klar. Okay. Gut. Dann haben wir die Akustik auch geklärt. Und die Sache mit dem Rhein. Wir haben jetzt so ein Sinnbild rausgesucht, eine besondere Position am Rhein. Das ist der Chemiepark Dormagen. Der ist nördlich von Köln. Und dieser schöne Chemiepark ist ein ganz alter Sitz von Bayer. Da werden Pestizide produziert. Gleichzeitig kommen aus diesem Chemiepark aber auch sozusagen PFAS-Verschmutzung, also das sind diese Ewigkeitschemikalien. Es kommen Mikroplastikverschmutzungen aus diesem Chemiepark. Die Produkte des Chemieparks sind wassergefährdend, giftig, gefährlich, Pestizide. Und wenn man jetzt hier so guckt, dort soll denn das ganze Wasser der Rheinwassertransportleitung entnommen werden, also ein paar hundert Meter hinter diesem Chemiepark. Weiter südlich sind auch noch mehr Chemieparks, die auch alle giftige Abwässer haben. Und das Wasser soll dann sozusagen in die großen Tagebauernseen geleitet werden, wo das denn direkt ins Grundwasser geht. Und dieser Ort letztendlich, der symbolisiert für uns sozusagen, was schiefläuft. Insgesamt muss man sagen, dass Deutschland, was den Wasserverbrauch angeht, eine Besonderheit ist. Weltweit ist es die Landwirtschaft, aber in Deutschland ist es die Industrie und ist es 70%. Und Das heißt auch, es ist klar, mit wem wir uns anlegen müssen. Ja, okay.
Gut, jetzt wird es ein bisschen abstrakter und dann wieder ein bisschen konkreter. Genau, ich glaube, es gäbe jetzt viele Möglichkeiten und viele Tools, Werkzeuge, mit denen wir versuchen können, verbindende Geschichten zu schaffen. Es gibt ein Tool, mit dem wir in der Vergangenheit auch immer wieder gearbeitet haben, die wir jetzt auch hier einfach mal als Strukturierung nutzen, um zu schauen, was sind eigentlich Bestandteile oder was können Bestandteile sein für kollektive Erzählungen. Also wenn wir versuchen, zum Beispiel jetzt sowas Anmaßendes, Großes zu denken, wie wir schaffen eine große verbindende Erzählung für eine Wasserbewegung. Das werden viele verschiedene Geschichten sein, aber dieser Suchprozess und diese Aushandlung, die wir gemeinsam machen werden, so eine Geschichte zu erzählen, ist für uns wichtig, dass wir versuchen, verschiedene Dinge zusammenzudenken. Wir haben jetzt hier von Marshall Ganz die Strukturhilfe genommen, Public Narrative. Kennen vielleicht andere Menschen aus anderen Kontexten, wo es darum geht, zum Beispiel eine gute Erzählung zu finden an so Haustürgesprächen. Dafür wird es auch genutzt, um Menschen so eine persönliche Ding zu erzählen. Dann diese Ebene, wo kriege ich eine Verbindung hier mit der anderen Person, was sind unsere gemeinsamen Werte und Erfahrungen und wie hängt das zusammen an dem, was ich ändern will und wovon ich die andere Person auch überzeugen will. Genau, warum das für uns wichtig ist, wie ich gerade meinte, wenn wir größere kollektive Erzählungen finden wollen, statt nur eine Ebene davon zu erzählen, sollten wir das alles mitdenken. Genau, um das so ein bisschen konkreter zu machen, wir haben gleich noch ein paar Beispiele oder ein paar Gedanken. Es heißt jetzt nicht, dass dieses Tool das ist, mit dem wir arbeiten sollten oder die Erzählung finden. Diese Erzählung von sich selber verstehen wir so ein bisschen in dem Kontext als einen Aufruf, die Initiative zu ergreifen. Diese große Erzählung des Jetzt, also Story of Now, was passiert in der Welt, daraus können wir so eine Strategie und Aktion ableiten. Und die dritte, die Erzählung des Wir, finde ich am spannendsten, ist so diese Frage von, welche Werte teile ich mit den Menschen, mit denen ich diese Bewegung, auch die ich erreichen will, aber auch diese Bewegung bilden will, welche Erfahrungen haben wir? Genau. Hilfst du uns, das konkreter zu machen?
Ich versuche es. Geht es mit dem Ton? So? Ja? Okay, Erzählung des Selbst. Letztendlich kommt es darauf an, wie können wir uns eigentlich zum Handeln motivieren und was ist eigentlich vielleicht meine Beziehung auch zum Wasser, zu Gewässer, zu Landwirtschaft, zu Landschaft. Und wenn wir da in Verbindung sind, wenn wir irgendwie, ja, kann diese Verbindung eine starke Kraftquelle sein, die Initiative zu ergreifen und den Unterschied zu machen. Ganz rechts seht ihr den Gilbach, das ist im Rheinischen Revier ein Bach, der wird von Sumpfungswasser gespeist, also Wasser, es gibt ganz viele Grundwasserabpumpungen im Rheinischen Revier und deswegen sind verschiedene Bäche trocken teilweise und die werden dann mit Wasser gespeist. Mit diesem Sumpfungswasser gespeist und die lokale Bevölkerung hat sich dort regional organisiert zur Rettung des Gilbachs, dass der RWE wollte den quasi einfach einstellen. Also die wollten einfach sagen, okay, der Bach brauchen wir nicht mehr. Und die lokalen Leute haben halt sich da organisiert, haben politisch Druck gemacht, Lokalpolitik und so weiter und so fort. Und das ist jetzt sozusagen gesichert, dass es weiter diesen Bach gibt. Und die Leute hatten halt einfach eine Verbindung, das war ihnen irgendwie wichtig so und die haben sich halt, und aus dieser Verbindung heraus ist, ja, was entstanden. Die Erzählung des Jetzt, Strategie und Aktion. Also erstmal so ein paar linke Schlagwörter, Relokalisierung, Dekolonisierung und neuer Internationalismus. Ja, was ist denn das für eine Strategie? Wie können wir das jetzt einfach mal so praktisch runterbrechen? Und dafür mache ich einfach mal ein praktisches Beispiel, wie das so aussehen könnte. Es gibt demnächst das Weser-Camp. Das ist, bei dem Weser-Camp geht es unter anderem darum, dass wir gemeinsam mit lokalen Menschen gegen die Weservertiefung kämpfen und gleichzeitig aber auch für eine andere Landwirtschaft eintreten. Und unser Ziel ist, einerseits Landwirtschaft zu relokalisieren. Also man muss dazu sagen, das Weser-Camp findet bei dem wichtigsten Soja-Importhafen in Deutschland statt und auch der größte Palmöl-Importpunkt. Und dort wird sozusagen die globalisierten Ausbeutungsketten werden da konkret. Da kommt das ganze Soja aus Brasilien zum Beispiel an. Und unser Ziel ist, Landwirtschaft wieder zu regionalisieren. Einerseits, dass dieser Verzicht auf diese ganzen Importe und Ausbeutung auch eine Dekolonisierung beinhaltet. Und gleichzeitig machen wir das aber international vernetzt. Also unser Ziel ist sozusagen, dass wir vielleicht mit anderen Ländern zusammen eine Art Futtermittelblockade zum Beispiel organisieren. Und während gleichzeitig zum Beispiel Sachen auch in Brasilien sind, es gibt die COP30, die Klimaverhandlungen, die sind dieses Jahr in Brasilien und da wird sich auf jeden Fall international was verändern. Also einerseits geht es um internationale solidarische Beziehungen und gleichzeitig aber auch um eine lokale Transformation, die verankert ist. Also wo Linke nicht nur einmal hinkommen und wieder weg sind, sondern uns geht es um eine lokale Verankerung. Dazu haben wir auch mehrere Texte in unserem Heft geschrieben und die Praxis versuchen wir einfach auch bei dem Weser-Camp umzusetzen. Und das bedeutet für uns eine Strategie und Aktion, wie wir lokal transformativ sein können und trotzdem aber noch einen Schritt weiter nach oben gehen für eine tiefe, größere Transformation. Okay, Erzählung des Jetzt, Strategie und Aktion. Und jetzt Erzählung des Wirs, geteilte Werte und Erfahrungen. Wenn man nochmal so zurückblickt, auch in die Geschichte der Wasserbewegung, der Kampf gegen Privatisierung weltweit ist eigentlich eine Schlüsselforderung, immer gewesen. Wenn man jetzt auch in der Wasserbewegung guckt, zum Beispiel die erfolgreichen Aktionen des Berliner Wassertischs, zum Beispiel Kampf gegen die Privatisierung. Und letztendlich geht es, oder zum Beispiel in Irland die Kämpfe, wäre gestern bei einer Veranstaltung, wurde das auch genannt. Und es geht letztendlich um die Gemeingüter. Wer verfügt eigentlich über das Wasser? Und einerseits geht es darum, dass wir diesen, ich will nicht sagen Abwehrkampf führen, klar gegen Privatisierung, aber auf der anderen Seite müssen wir auch die Gemeingüter wieder ausdehnen. Und das ist was anderes. Und dass wir da in die Offensive kommen und dass wir gucken, wie können wir eigentlich unsere Gemeingüter wieder ausdehnen. Dazu zählt das Wasser, aber dazu zählt auch Land, weil Wasser und Land sind ganz eng miteinander verknüpft. Also wie wir mit dem Land umgehen, spiegelt sich auch wieder in den Wasserhaushalten und so weiter und so fort. Und dass das halt einfach eine Erzählung ist oder ein größerer Blick, der uns vielleicht als Bewegung tragen kann. Also Gemeingüter verteidigen und ausdehnen. Und das bedeutet natürlich aber auch, wenn wir das ausdehnen wollen, dann müssen wir auch der Industrie, die so viel für sich beansprucht, wir müssen da einfach in den Konflikt gehen und da reingehen. Und und das ist letztendlich auch dieser Kampf gegen die Industrialisierung des Lebens und der Landwirtschaft, dass wir denen sozusagen die Hoheit über Wasser, Saatgut, Land entreißen.
Okay,